Wollen wir uns kurz vorstellen?
Ja, ne?
Okay. Hallo, ich bin Caro, Pronomen sie, ihr.
Ich bin Luke, alle Pronomen.
Genau. Und wir sind aus dem Wasserwald. In der Nähe von Berlin, in Grünheide, wurde nämlich Ende Februar diesen Jahres ein Wald besetzt, um gegen die Erweiterung der Tesla-Fabrik dort Stellung zu beziehen, einen Ort zu öffnen. Und wir wollen so ein bisschen heute euch so einleiten, worum es geht.
Und der Tesla-Wald ist vielleicht nicht so ganz unbekannt. Vielleicht, wer von euch war schon mal dort? Mega, mega cool, denn der Wasserwald soll auch ein Ort zum Mitmachen und auch einladen, dazu sein, Protest selbst mitzuerleben. Und wir wollen euch aber heute ein bisschen beschreiben, warum wir diesen Protest eigentlich machen. Also E-Autos ist doch eigentlich voll gut, das ist doch das Mittel zur klimagerechten Mobilitätswende, dachten viele wahrscheinlich sehr lange. Und mit diesem Mythos wollen wir heute ein bisschen aufräumen.
Genau. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen Mobi machen, weil gerade sieht der Wasserwald so aus. Der AfD-Parteitag ist, die Fusion ist, alle Leute sind weg. Der Wasserwald sind nur noch ein paar Leute. Genau, also wir gehen natürlich danach auch wieder hin. Aber wir hoffen natürlich vielleicht auch, wen von euch mit zu motivieren, da zu sein. Genau.
Und unsere Agenda für heute ist, erstmal reden wir ein bisschen über Wasser. Mega spannend. Dann über das ganze Problem hinter Tesla. Denn wir sind auch ganz explizit gegen Tesla aus Gründen. Ne? Wir stellen uns auch ein bisschen die Frage, warum haben wir die Aktionsform Waldbesetzung gewählt und gehen auch ein bisschen auf die historischen Zusammenhänge und Kontinuitäten ein von Waldbesetzung. Und dann gibt es ein paar Fragen und eine coole Diskussion, hoffe ich.
Genau, also da seht ihr unseren schönen Wald, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Wir sind mit ungefähr so 20 Baumhäusern da und das ist zwei davon. Das Ganze ist eine zusammenhängende Konstruktion. Also es ist groß, aber wir sagen explizit nicht, dass wir eine Waldbesetzung ist, auch wenn es immer wieder da auftauchen wird, weil wir sozusagen schon in der Aktionsform Waldbesetzung sind. Aber wir sagen, wir sind eine Wasserbesetzung und zwar aus bestimmten Gründen. Ihr habt es vielleicht vorher gesehen, es war vor allen Dingen Kiefernwald. Nicht nur, es ist keine Monokultur, wie auf dem Bild zu sehen, sondern irgendwie ein Mischwald. Aber wir sagen ganz wir legen einen besonderen Fokus darauf, dass wir halt wegen des Wassers vor allen Dingen da sind, weil in dem Gelände, wo jetzt die Fabrik erweitert werden soll, also genau, es steht schon eine Fabrik in Grünheide, eine Riesenfabrik mit auch noch einem riesen Leerraum, wo schon massiv viel Holzwald gerodet wurde. Und daneben ist jetzt aber noch ein weiteres Waldstück, was auch gerodet werden soll, um da verschiedene Sachen wie zum Beispiel einen Güterbahnhof hinzustellen, obwohl auf dem alten Platz auch schon noch Platz wäre für einen Güterbahnhof, auch in dem ursprünglichen Konzept mit drin ist. Genau, die ganzen spezifischen Sachen von Bebauungsplan und so können wir auch später nochmal drüber reden, aber wir versuchen es kurz zu halten. Ich glaube, wir könnten den ganzen Tag darüber reden. Aber genau, zurück zum Wasser. Und zwar, das gesamte Gebiet befindet sich in einem Trinkwasserschutzgebiet. Es gibt dort verschiedene Brunnen, wo das Trinkwasser gewonnen wird. Und das Absurde daran ist, dass halt in dieser Fabrik natürlich mit massiv viel Chemikalien gearbeitet wird. Die Baustelle allein hat ja zur Folge, dass es eine Rodung gibt, also weniger Versickerungsfläche für das Wasser. Es wird betoniert, Flächenversiegelung und dann allein die Baustelle mit auf Sandboden. Da gibt es so Fehlbohrungen unten in den Boden. Das geht durch verschiedene Wasserschichten durch. Dadurch, wenn da Sachen auslaufen, was passiert? Auf jeden Fall, es ist eine Baustelle da, aber auch sonst achtet die Firma Tesla nicht ganz so doll auf Umweltschutz. Und es kam schon zu einer illegalen Tankstelle vor Ort auf dem Gebiet, verschiedenen Schadstoffen, die ausgelaufen sind. Jetzt letztens kam noch mal raus, dass zu viel Phosphor ins Wasser geleitet wird. Und das alles ist halt eine massive Gefährdung für das Trinkwasser in der Region. Und Tesla verbraucht natürlich auch Wasser. Dabei ist das eine trockensten Region Deutschlands und für die Bevölkerung gibt es einen Maximalanteil von Wasser, den sie pro Tag verbrauchen dürfen. Und wenn sie zu viel verbrauchen, müssen sie zahlen. Genau. Und da sieht man einfach ganz genau, wie so Ressourcen im Kapitalismus verteilt werden. an wen geht das Wasser zuerst? An den Konzern, und die Bevölkerung muss halt im Endeffekt darunter leiden. Und aber auch die Produktion von Teslas verschärft halt Wasserkrisen weltweit. Wir werden da gleich nochmal drauf eingehen. Genau, die Gefahr von Waldbränden ist uns, glaube ich, allen bewusst. Und auch der Wasserverband Strausberg-Erkner ist da ganz aktiv. Und wir haben euch mal zwei Zitate mitgebracht. Einmal vom Clown Elon Musk, zu sagen, diese Region hätte unglaublich viel Wasser. Es hat ja gestern erst geregnet. Schaut doch mal euch um euch herum, sagte er zur Eröffnung seiner tollen Gigafactory. Genau, dabei ist es eine der trockensten Regionen Deutschlands. Und demgegenüber der ehemalige Vorsitzende des Wasserverbands Strausberg-Erkner, der wohlgemerkt von der CDU ist, also jetzt nicht so eine Person, wo ich denke, so geilster Klimaschützer, wir stehen Seite an Seite, aber der hat gesagt, die Lobbyisten haben gewonnen, als er zurückgetreten ist von seinem Vorsitz beim Wasserverband Strausberg-Erkner, weil er gesagt hat, ich bin hier und versuche mich für die Belange der Bevölkerung einzusetzen, versucht das Wasser hier zu schützen, aber es ist einfach nicht möglich. Es wird uns unmöglich. Zuvor gegangen ist ein Streit, bei dem halt so Havarien und diese Verschmutzung des Trinkwassers nochmal hochgekommen ist und woraufhin dann es den Vorschlag gab, das Trinkwasser erstmal abzustellen der Fabrik, damit sie sozusagen erst ihre Probleme lösen und dann weiter Schaden verursachen können. Es wurde abgewählt und daraufhin ist er sozusagen zurückgetreten. Genau.
Zunächst wollen wir uns aber auch erstmal mit dem Ganzen dahinter beschäftigen, denn das Problem bei Tesla ist nicht nur das Wasser, sondern so viel mehr. Also vor allem die globale Ungerechtigkeit, die mit der Produktion einherkommt. E-Autos sind nämlich mitnichten grün oder nachhaltig, denn für die Batterien für die E-Autos braucht es Lithium und Kobalt, was vor allem in Südamerika, aber auch in Afrika, zum Beispiel im Kongo, abgebaut wird, wo gerade ein Genozid genau aufgrund dieser Wertstoffe fortläuft. Und da sehen wir, wie unsere Umwelt für E-Autos zerstört wird. Und auch der Strom, den wir für die Elektroautos brauchen, ist mitnichten grün. Und genau deshalb ist ein E-Auto keine Zukunftsinnovation. Und vor allem die weltweiten Wasserkrisen und sozialen Ungerechtigkeiten werden durch Tesla sehr stark vorangetrieben. Und genau deshalb reihen wir uns mit Tesla stoppen, mit der Wasserwaldbesetzung ganz klar in einen globalen antikolonialen Kampf ein, der super wichtig ist, um eine gemeinsame Befreiung zu erkämpfen.
Genau, und dann werden wir auf den Punkt Mobilität kommen. Wir hatten ja ganz kurz schon in der Einführung so, ja, aber soll ich mir nicht doch lieber, wenn ich mir ein Auto kaufe, ein E-Auto kaufen? Und da wollen wir ganz bewusst sagen, Tesla produzieren Luxusschlitten, und zwar E-SUVs. Das ist, finde ich, eine massive Absurdität in sich herein, wenn man sagt, ich will ein klimafreundlicheres Auto produzieren und dann erstmal massiv Ressourcen zu verbrauchen, um die Karre schön fett zu machen. Und sie ist halt auch mega teuer. Also ich kann mir das nicht leisten. Gut, ich glaube, andere Leute haben vielleicht noch mehr Geld im Raum, aber ich glaube, auch die meisten Leute von euch könnten sich das nicht leisten. Ne? Und wir sehen halt, dass Mobilität halt ein Grundbedürfnis von uns allen ist. Und wenn es um eine wirklich sozial gerechte Transformation, Mobilitätswende geht, müssen wir halt natürlich auf öffentlichen Personennahverkehr setzen, diesen ausbauen, auch den Fernverkehr ausbauen. Und dann kann man natürlich trotzdem sagen, okay, abgesehen davon, und es dauert schleppend in Deutschland und so weiter, aber was ist denn jetzt mit den Leuten, die auf dem Dorf wohnen? Wenn die sich einen Tesla leisten können, dann würden wir immer noch sagen, ist nicht die richtige Lösung, weil motorisierter Individualverkehr halt keine Lösung ist, wenn wir uns jetzt ein neues Auto kaufen. Und es kann natürlich sein, und es wird auch in Zukunft so sein, dass wir weiterhin auf Autos angewiesen sind. Nehmen wir zum Beispiel Krankenwege, nehmen wir irgendwie Leute, die in einer Pflege arbeiten und vielleicht von Dorf zu Dorf fahren müssen. Es gibt ja genug Möglichkeiten, wo es noch sozusagen Autos auch braucht. Und da können wir natürlich sagen, klar, kann man da auch auf E-Mobilität setzen. Aber das System Tesla ist halt auf jeden Fall nicht auf unsere Grundbedürfnisse ausgerechnet, sondern um damit Profit zu machen. Da sieht man es auch ganz schön hier. Ich glaube, das habe ich als nächstes Bild. Hier habt ihr auf der einen Seite diesen tollen Cybertruck stehen, wo es auch im Internet ganz viele tolle Rezensionen dazu gibt, wie scheiße dieses Auto funktioniert. Und dann möchte ich euch noch ein ganz kleines Video zeigen. Und zwar direkt in der Nähe am Flughafen Neu-Hardenberg stehen nämlich ganz viele Teslas. Ich will nur mal ganz kurz so einen Ausschnitt von dem Video zeigen in Zeitraffer. Da stehen unglaublich viele Teslas rum. Und genau, Tesla ist auch gerade noch mal runtergegangen mit ihren Preisen. Die Aktie stürzt auch die ganze Zeit ein. Also ob das ein zukunftsweisendes Modell ist, fragwürdig. No, wir müssen noch mal zurückgehen.
Und da schließen wir auch gleich an, weil richtig viele Menschen sich abhängig machen von Tesla. Und das sind vor allem die ArbeiterInnen aus der gesamten Region. Denn Tesla als US-amerikanischer Konzern bringt auch sehr, sehr viele Union-Busting-Strategien mit und ziemlich viele Scheiße, wenn es um Arbeitsrechte geht. Denn die MitarbeiterInnen werden teilweise super ausgebeutet. Sie müssen schwerste körperliche Arbeit machen und haben kaum Anrecht auf irgendwelche gewerkschaftlichen Leistungen, die die Gewerkschaft erkämpfen könnte. Wenn sich die ArbeiterInnen gegen den Konzern wenden, dann werden sie oft ganz, ganz schnell gekündigt. Und da sehen wir einfach, dass Tesla keine Zukunftsfabrik für die Region ist, die für ganz, ganz viele Menschen sichere Arbeitsplätze stellen kann. Denn die Tesla-Fabrik, die Gigafactory, ist vor allem dafür da, um das Portfolio von Tesla zu erweitern und zu sagen, wir haben Firmen in Europa und weniger als sichere Anlage, wo die ganze Region von nähren kann.
Genau, und an der Stelle wollten wir auch nochmal auf die Streiks in Schweden hinweisen, die schon seit über einem Jahr gehen. Und ich glaube, es ist nicht so bekannt, aber dort bestreiken halt wirklich aus verschiedensten Branchen ArbeiterInnen, Tesla und halt auch die Leute, die haben da nicht so eine Gigafactory wie hier in Grünheide, aber die haben da halt eine große Zusammenarbeit auch mit den verschiedenen Werkstätten, die halt auch teilweise sagen, wir nehmen keine Teslas mehr an zur Reparatur. Genau, also wenn ihr wollt, lest euch da gerne nochmal ein, nur so ein kleines Side Note. Also es gibt auf jeden Fall auch in Grünheide gewerkschaftliche Kämpfe. Es gab letztens die Betriebsratwahl, wo die IG Metall auch die stärkste Kraft geworden ist. Trotzdem massiv hohe Krankenstände, viele Arbeitsunfälle. Jetzt gerade hat Tesla eingeführt, dass die Arbeitenden, die keine Krankentage haben, extra Geld zu bekommen, anstatt sich mal zu überlegen, okay, wir ändern mal vielleicht unsere Produktionsweise hier, damit die Leute nicht die ganze Zeit krank werden. Es gab nämlich jetzt gestern erst einen schweren Arbeitsunfall, wo sich eine Personen auf jeden Fall, es war nicht schön, offene Fraktur. Anstatt sozusagen da diese ganze Problematik mal systematisch in dem Betrieb zu ändern, sagen sie dann, okay, wenn ihr nicht krank seid oder halt krank zur Arbeit kommt, kriegt ihr halt ein bisschen mehr Geld. Genau, das Video hatten wir schon.
Einer der größten Aspekte von Tesla ist natürlich Elon Musk. Elon Musk ist zeitweise der reichste, gerade aktuell wahrscheinlich der zweitreichste Mensch. Das schwankt die ganze Zeit mit der Aktie. Und Elon Musk ist erstmal ein rechter Hurensohn. Also ziemlich toll auf einem Verschwörungstheorien-Trip. Hängt sehr viel auf Twitter ab und tweetet dann teilweise mit Björn Höcke oder Alice Weidel. Das ist ganz normal für ihn. Und das ist einer der mächtigsten Menschen auf der Welt. Und Tesla hat vor allem Elon Musk hat vor allem sein Geld darauf aufgebaut, andere Menschen auszubeuten. Wir sagen, das sollte nicht möglich sein, sondern das Geld sollte fair verteilt sein und nicht ein einzelner Mann sollte so viel Macht haben über so, so viele Menschen. Und deswegen wollen wir die Tesla-Fabrik in die Hand der ArbeiterInnen führen, denn ein Faschist wie Elon Musk sollte eben nicht Firmenchef einer deutschen Region sein, die... vergessen, was ich sagen wollte.
Ja. Soll ich weitermachen?
Ja, mach weiter.
Genau, dann kommt hier der Demokratieaspekt. Auch wenn sich vielleicht manche Leute wundern, Demokratie, seid ihr nicht irgendwie anarchistisch? Unterschiedlich, aber geht ja schon um die demokratischen Prozesse einfach in der Region, weil die mega spannend sind, finde ich zumindest. Die ersten Rodungen gab es dort ohne Genehmigung. Der ganze Prozess dieser Genehmigung überhaupt der Fabrik ist ultra intransparent. Die haben mit sogenannten Teilgenehmigungen gearbeitet. Das heißt, sie haben immer nur ein Stück sozusagen bebaut und auch diese Rodung sozusagen ohne letztendliche Genehmigung ging dann letztendlich auch über eine Teilgenehmigung. Und das funktioniert so, dass nicht der gesamte Bebauungsplan sozusagen abgetickt ist, zu gesagt, ja, ihr dürft das jetzt alles so bauen, weil den hatten sie nämlich noch gar nicht fertig, als sie angefangen haben, sondern gesagt wird, ja, okay, dieses Stück könnt ihr bauen, ja, okay, dieses Stück könnt ihr bauen und das Stück auch und den gesamten Wald, na gut, den habt ihr jetzt halt schon gerodet. Und es muss aber alles rückbaubar sein, falls am Ende sozusagen gesagt wird, oh, eure Fabrik darf doch nicht gebaut werden. Was natürlich mega absurd ist, wenn da die ganzen 100 Hektar Wald schon gerodet sind, wie soll man die rückbauen können? Gute Frage, ist ja auch ein schon bis 90 Jahre alter Wald. Der war dann halt schon weg. Und es gibt schon von Anfang an Proteste gegen diese sogenannte Gigafactory. Es gibt eine Bürgerinitiative, die seit 2019 aktiv ist, mit denen wir sehr aktiv zusammenarbeiten. Es gab in der Gemeinde Grünheide eine Befragung der BürgerInnen, ob sie jetzt für die Erweiterung, ne, also da stand dann schon, das war im Februar diesen Jahres, da stand schon die Fabrik. Und jetzt geht es um die Erweiterung, ob die Erweiterung sozusagen die Leute das wollen. Wir haben da auch so Haustürgespräche zusammen mit der BI geführt. Da waren wir noch nicht da, aber ich war schon, habe Haustürgespräche geführt. Und genau, am Endeffekt, wir hätten gar nicht damit gerechnet, aber 62,1% haben sich gegen die Fabrikerweiterung ausgesprochen. Aber natürlich ist das Votum nicht bindend. Und am 16. Mai, glaube ich, gab es dann die Gemeinderatssitzung, also sozusagen das entscheidende Gremium in der Region. Und die haben sich trotz dieser Befragung und trotzdem, dass die einzelnen Ortsverbände noch dieser Gemeinde auch alle, nee, nicht alle, auch in der Mehrheit dagegen waren, haben sich die VertreterInnen der Gemeinde trotzdem für die Erweiterung ausgesprochen. Genau. Und was das ganze Problem dahinter ist, abgesehen natürlich, dass das Trinkwasser gefährdet wird und so weiter, ist halt auch, dass davon die AfD profitiert. Weil am Anfang waren die da noch nicht so aktiv, aber mit der Zeit haben die sich zu einem entschiedenen Gegner der Tesla-Fabrik entwickelt und teilweise auch dann natürlich so ein paar Fakten und so weiter von der BI übernommen. Die BI ist natürlich distanziert sich ganz stark von der AfD, aber genau, die AfD hat da diesen Kampf mit übernommen und hetzt dann auch gerne mal natürlich gegen die Leute, die da arbeiten, weil das sind größtenteils migrantische Leute, weil, ne, ihr wisst alle, dass irgendwie Leute auch schwierige Arbeit finden und die kann man halt am besten ausbeuten. Und genau, die AfD macht damit halt mies Stimmung. Es gab jetzt letztens die Kommunalwahlen, wo die AfD auch ich glaube, die stärkste Kraft geworden ist, was sie vorher nicht war. Genau, also wer profitiert am Ende davon, dass irgendwie so die ganzen Parteien da in der Region sich nicht zusammenraffen können und nicht auf die Leute hören können, ist halt leider die AfD. Genau.
Ich glaube, wir haben uns ganz viel damit beschäftigt, warum Tesla scheiße ist und warum man dagegen protestieren sollte. Die Frage ist jetzt ein bisschen, warum haben wir dann die Waldbesetzung gewählt und sind nicht einfach mit der Bürgerinitiative gemeinsam durch von Haustür zu Haustür gelaufen, haben mehr Haustürgespräche geführt. Und Waldbesetzung oder Besetzung im Generellen, das ist eine ziemlich effektive Strategie, um politische Ziele durchzusetzen. Ne? Die allererste Waldbesetzung jemals fand 1969 in den USA statt, nahe einer der University of Austin. Und zwar wurde dort versucht, den Bau eines Fußballstadions zu verhindern. Wenig später gab es dann ganz Europa Nachahmer. 1971 in Schweden wurde im Künstlerviertel ein Stadtpark besetzt. Und dann kam es auch in Deutschland zur allerersten Waldbesetzung, und zwar Wühl. Wühl war eine ziemlich krasse Besetzung. Über 23.000 Menschen besetzen ein Gebiet, ein Waldgebiet, was gerodet werden sollte, um ein Atomkraftwerk zu bauen. Die haben dann ein ganz eigenes Dorf aufgebaut dort. Es wurde eine Hochschule zum alternativen Bilden gebaut und es war einfach eine crazy Utopie, die sie dort versucht haben aufzubauen. Und das sehen wir immer und immer wieder bei Waldbesetzungen, und das ist eigentlich auch einer der Hauptziele einer Waldbesetzung, irgendwie das alternative Leben voranzutreiben. Wir sehen dann ganz, ganz viele weitere Besetzungen in der Atomkraftbewegung, und langsam, so in den 2000er, 2010er Jahren, sehen wir, wie die Atomkraftbewegung lange schon tot ist und sich eine neue Naturschutzbewegung etabliert. Als allererstes sind da vor allem anzumerken die Besetzungen bei Frankfurt, wo der Frankfurter Flughafen versucht wurde zu verhindern. Das hat die Erweiterung des Frankfurter Flughafens, das hat nicht ganz kurz, nicht so gut geklappt. Und in Hamburg gab es dann Park hieß, aber dort, der sollte auch gerodet werden, um um die Klärungsanlage eines Kohlekraftwerks zu ermöglichen. Und da sehen wir den allerersten Erfolg der Klimaschutzbewegung mit einer Waldbesetzung, denn tatsächlich wurde der Bau gestoppt, weil Robin Wood mit einigen anderen AktivistInnen über 3 Monate hinweg dieses Waldstück besetzt haben. Ich glaube, was ihr alle kennt, ist wahrscheinlich der Hambi. Der wurde 2012 etabliert und durchgängig besetzt bis 2018. Und bei der sogenannten Rettung des Hambis ist wahrscheinlich einer der größten Erfolgsschläge der deutschen Klimabewegung. Über 50.000 Menschen gehen für den Hambi auf die Straße. Das war bis dato die größte Klimademo in der deutschen Klimageschichte. Und wir sehen, dass sich super, super viele Menschen dadurch politisiert haben. Bei uns im Wald auch kommen super, super viele Menschen aus dem Hambi. Und ich bin überzeugt, dass sich große Bewegungen wie Fridays for Future 2019 nie bilden hätten können, ohne diesen Erfolgsschlag 2019. Und dann kommt der Dani, auch 2019. Und dort sehen wir zum ersten Mal, wie sich diese Waldbesetzung auch auf das Verkehrswendethema erweitern und auch dann immer stärker zum Mittel gegen große Verkehrsinfrastrukturprojekte benutzt werden. Lützerath, wahrscheinlich eine der bekanntesten Besetzungen und wahrscheinlich eine der größten Niederschläge der Bewegung, auch wenn man nicht vergessen darf, dass Lützerath super viel gebracht hat, weil dadurch alle Dörfer, die sonst gerodet werden, nun nicht gerodet werden bzw. bleiben dürfen. Und diese Geschichte kontinuiert so lange, bis es zu uns kam. Februar 2024 besetzen einige AktivistInnen, mehrere hundert, den Wald in Grünheide. Und 2024 etabliert sich auch das Disrupt-Bündnis, ein total neues, cooles Bündnis, wo es auch zu Aktionstagen kommt.
Genau, nach diesem kurzen Wrap-up von Geschichte gehen wir jetzt noch mal kurz jetzt in die Lokalen. Hier hatten es die Proteste gegen Tesla, was ja nicht nur wir sind, rein, sondern genau, zum einen die Bürgerinitiative Grünheide, hatte ich ja schon angesprochen, seit 2019 aktiv. Und die haben halt vor allem, es sind halt Leute von dort, aus Grünheide, aber auch aus Erkner, die sich zusammengeschlossen haben, die Waldspaziergänge gemacht haben, immer noch machen und damit sozusagen auf das Thema aufmerksam gemacht haben. Und dann einige Gruppen der Klimagerechtigkeitsbewegung aus Berlin und Brandenburg sich mit der Bürgerinitiative zusammengesetzt haben und das Bündnis Tesla den Hahn abdrehen gegründet haben. Genau, also da sind so Gruppen wie die Interventionistische Linke, Ende Gelände, Sand im Getriebe, I don't know. Viele Gruppen auf jeden Fall dabei und halt auch wir. Genau, uns gibt es sozusagen seit Ende Februar. Wir sind sozusagen Teil der Wasserbesetzung. Genau, die BI, das Bündnis Tesla den Hahn abdrehen hat, hat zum Beispiel diese Haustürgespräche zusammen mit der BI organisiert oder organisiert große Demos und so weiter. Und die Allianz Disrupt, die sich neu gegründet hat, I know, es sind ganz viele tolle Begriffe, ich blinke auch ganz oft nicht durch, aber wir schaffen das schon. Genau, die Allianz Disrupt besteht sozusagen aus irgendwie auch vor allen Dingen Gruppen der Klimagerechtigkeitsbewegung, ganz klar antikapitalistische Gruppen, die sich sozusagen als aktionistisches, loses Bündnis immer wieder zusammenschließen und dieses Jahr halt schon Aktionen gegen Mercedes, VW und halt auch große Aktionstage gegen Tesla gemacht haben. Genau, wir verstehen uns auch als Teil des Disrupt-Bündnisses. Genau, und dann gibt es, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, die Vulkangruppe, die hat den Strommast angezündet, nicht so weit entfernt von uns. Genau, nobody knows, wer die sind, aber die gibt es auch noch. Genau. Und dann, genau, wir hatten jetzt schon so ein paar so verschiedene Gruppen, die auch sozusagen verschiedene Strategie fahren, ne? Die BILR lokal, Tester den Hanap-Tränen, so ein Bündnis, was aber auch so mit NGOs zusammenarbeitet, Demos organisiert, wir als lokale Gruppe und das WAPT halt eher so als aktionistische Gruppe. Und genau, wir wollen jetzt aber noch mal ein bisschen mehr auf sozusagen unsere verschiedenen Ziele auch eingehen, die wir mit der Besetzung auch des Gebiets haben. Zu Anfang?
Also wir haben viele lokale Ziele vor allem. Wir wollen die BürgerInnen am Ort politisieren und dazu bewegen, dass sie sich dagegen protestieren und dagegen einsetzen. Es soll ein Ort des Protests werden. Und vor allem ist es auch ein Weg, um den Menschen einen niedrigschwelligen Weg zu bieten, teilzuhaben am Protest. Vor allem durch unsere Nähe zu Berlin bietet es auch super, super vielen verschiedenen Menschen die Möglichkeit anzureisen und einfach ein Symbol gegen fossile Infrastruktur bzw. gegen umweltzerstörerische Infrastruktur live mitzuerleben.
Genau, und damit sind wir sozusagen halt auch ein Ort, wo man sich halt kennenlernen kann, wo es Bildung gibt, wo sich Leute radikalisieren, alles das, so einen konkreten Ort halt zu erschaffen, der ansprechbar ist, der halt ansprechbar für die lokalen Menschen ist. Gerade am Anfang haben wir ultra viel Unterstützung bekommen von Leuten vor Ort, die alles Mögliche zu uns gebracht haben. Mittlerweile haben wir so ein bisschen den Neuheitsgrad verloren, aber wir versuchen immer wieder, ich kann mal kurz so ein paar Flyer dazu hochhalten. Hier sieht man zum Beispiel, dass wir mit so süßen Flyern rumgehen und so ein bisschen in Grünheide und in Erkner den Leuten geben, um sie einzuladen zum Kaffee und Kuchen, zum Austausch. Und die Waldspaziergänge mit der Bürgerinitiative finden auch immer noch statt. Und da geht sozusagen erst in den Wald und dann zu uns. Und dann halt möglicherweise auch ein Ort sozusagen halt da zu bleiben.
Und teilweise besuchen uns auch ganz, ganz viele Studiengruppen oder SchülerInnen und schauen sich den Wald an. Und da bieten wir auch Menschen, die eigentlich gar nichts mit Klimaprotest zu tun haben, die Möglichkeit, Berührungspunkte damit zu finden. Was für uns auch ein riesengroßes Anliegen ist, ist Vernetzung mit den ArbeiterInnen vor Ort. Dafür haben wir eine ArbeiterInnen-AG, die versucht, Gespräche und Organizing mit den ArbeiterInnen zu führen. Dafür haben wir ganz tolle Flyer, wie diese hier, wo drauf steht: Ohne deine Arbeit ist Elon nichts. Denn genau das wollen wir vermitteln, dass am Ende des Tages all diese Produktionsmittel, all das, was Elon Musk hat, auf den Rücken von uns allen gebaut wurde, als Arbeitende, als Lohnabhängige. Und genau das möchten wir den ArbeiterInnen vermitteln, damit sie irgendwann mal selbst die Mittel in die Hand bekommen oder verstehen, dass sie die Mittel in der Hand haben, um dieses System, dieses ausbeuterische System zu zerstören und niederzuschlagen. Und das machen wir entweder durch direkt anlabern, teilweise haben wir auch ein paar skrupellosere Taktiken angewendet, wie zum Beispiel, dass wir den Bier gegen den Flyer angeboten haben. Also, dass sie ein Bier kriegen, wenn sie einen Flyer annehmen. Und auch so ein paar andere coole Vernetzungsideen. Und wenn man in den Wald kommt, kann man da auch ganz, ganz toll mitarbeiten. Denn ich glaube, einer der besten Wege, um Klimagerechtigkeit zu erkämpfen, ist ein sozial-ökologischer Klassenkampf und die Menschen nicht gegeneinander aufzuwiegeln, sondern vor allem unsere Gemeinsamkeiten sehen, denn wir alle wollen einen lebenswerten Planeten, wir alle wollen irgendwie Sicherheit und viele haben jetzt das Gefühl, dass nur mit einem Arbeitsplatz bei Tesla das möglich ist und wir wollen ihnen das Gegenteil beweisen, dass eine Welt ohne Tesla und eine Welt ohne Kapitalismus möglich ist.
Genau, und das ist sehr praktisch, dass wir sozusagen auch direkt am Arbeitsweg der Leute dran sind, also wir sind die Waldbesetzung an sich befindet sich so 5 Minuten zu Fuß vom Bahnhof weg und da vorne gibt es noch eine Mahnwache, wo die Leute sozusagen wirklich direkt dran vorbeilaufen und dann ihren Bus zur Fabrik nehmen. Genau, aber wir versuchen es nicht nur mit den ArbeiterInnen zu vernetzen, sondern auch global zu vernetzen. Wir hatten es ja schon am Anfang, die Problematiken rund um die Ressourcen, die bei Tesla verbaut werden, wie halt Lithium und Kobalt, aber auch Nickel, und versuchen sozusagen da auch mit irgendwie mit Leuten in Berlin, die sozusagen zu diesen Themen arbeiten, aber auch sozusagen weltweit zu vernetzen, und hatten so zum Beispiel schon Leute aus Chile da und hatten am Anfang auch so eine Ausstellung zu Lithium mit so Bildern und versuchen halt dort eine Zusammenarbeit einzugehen, haben zum Beispiel zum globalen Klimastreik mit der Gruppe BIPOC for Future zusammengearbeitet oder zum Congo Action Day auch eine Aktion mitgemacht. Genau, da bietet Berlin natürlich auch eine gute Möglichkeit, weil es einfach viele Gruppen und auch viele migrantische Gruppen dort gibt, mit denen wir halt super zusammenarbeiten können. Und wir wollen halt auch die mediale Aufmerksamkeit, die wir halt auf jeden Fall haben, also allein Tesla, das Thema polarisiert halt so stark, und diese ganzen Sachen von intransparente Vorgehensweise, Arbeitsunfälle, der Stern hat da eine riesen Reportage zugemacht, sind einfach Sachen, die das Thema immer wieder auf die tagesaktuell irgendwie nochmal aufwühlen, und dazu kommen dann auch viele Journalistinnen immer wieder zu uns in den Wald, und wenn wir es sozusagen da halt auch schaffen, dann jedes Mal auch einen Fokus darauf zu legen, hey, das ist wichtig, dieser Kampf hier, aber es gilt halt weltweit, hey, das Wasser ist hier in der Region mega das Problem, aber es geht halt um Wasserkrisen weltweit, und wir reihen uns halt ein in den globalen Kampf rum um Wasser, weil das halt immer, immer wichtiger wird und in Deutschland noch nicht so ganz, würde ich sagen, angekommen ist, dass halt Wasserkrisen weltweit immer viel schlimmer werden. Und auch in Berlin wohlgemerkt, auch wenn ich in der Schule noch gelernt habe, dass irgendwie, was ja nicht so lange her ist, dass Berlin die Stadt ist mit mega viel Wasser, wenn halt die Kohlekraftwerke, also die Kohlegruben jetzt abgeschaltet werden irgendwann, dann fließt dieses ganze Wasser, was dort abgepumpt wird, nicht mehr in die Spree, sondern lässt die Seen zulaufen. Dadurch hat die Spree viel weniger Wasser, und davon beziehen wir unser ganzes Trinkwasser halt in Berlin. Also ist das wohl ein massives Problem für auch die Berliner Trinkwasserversorgung. Gut, kurzer Exkurs zum Wald- und Wasserthema. Genau, und halt sozusagen sich der Zerstörung sozusagen dort direkt in den Weg zu stellen und halt diese Kämpfe halt sichtbar zu machen, weil Wasser ist halt mega was Abstraktes. Aber wenn wir halt diesen Wald nutzen, haben wir halt sozusagen gleich was.
Und auch mediale Aufmerksamkeit ist ein super gutes Stichwort, weil uns geht es bei Tesla nicht nur um Tesla an sich, sondern es geht uns darum, dass wir Tesla als Symbol einer zerstörerischen Umgang mit unserer Erde sehen. Denn wir finden es falsch, dass für die Fortbewegung von nur einem einzelnen Menschen so viele Ressourcen aufgewendet werden und dazu noch diese Ressourcen viel zu uneffektiv genutzt werden. Diese Ressourcen aus dem globalen Süden geklaut werden von Großunternehmen und meistens auch viel zu teuer verkauft werden, sodass sich eh kaum einer sie leisten können. Und deswegen ist Tesla für uns ein Symbol der Autoindustrie, der Automobilindustrie, wie diese ausbeutet. Und anhand dieses Symboles können wir mediale Aufmerksamkeit erzeugen, weil die Medien interessieren sich gerade leider nicht für das System dahinter, sondern die mögen Bilder, die mögen irgendwie Geschichten, und diese Geschichte bieten wir ihnen damit. Und wir finden es zwar trotzdem wichtig, die Werkerweiterung im Kleinen zu unterstützen, weil ich glaube, wir alle kennen den Grundsatz Think Global, Act Local, und genau das ist das, was wir machen. Und wir wollen einfach mediale Aufmerksamkeit auf das ganze Thema dahinter auch schieben.
Ja, und die Reaktionen darauf, wir haben es sogar geschafft, dass Elon Musk über uns twittert. Toll. Ich finde, das ist ein sehr lustiger Tweet, zu sagen, hier steht, this is fake news. Protesters did not manage to break through the fences. Also genau zum Hintergrund, das war zu den Wasserwaldgerechtigkeitstagen, wo sozusagen Tesla den Hahn abdrehen und Disrupt so Aktionstage gemacht haben zu Tesla. Und genau, es stimmt natürlich, dass wir nicht bis ganz auf die Fabrik gekommen sind, aber schon aufs Fabrikgelände, aber okay. Aber ich finde den letzten Satz ist einfach so lustig. Note this is National Protest Week in Germany. Ich fand es so geil, es einfach zu sagen, so erstmal ist es Fake News und dann National Protest Week in Germany. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt.
Wer kennt
ich
sie denn nicht? Also die National Protest Week, da gehen wir alle einmal für eine Woche, alle auf die Straße. Ein bisschen
egal für was.
Es ist einfach wie The Purge. Es gibt keine Regeln in Deutschland, sondern man protestiert einfach nur. Und es war einfach so geil dieses Jahr.
Karneval, genau. Karneval. Genau, aber genau, abgesehen davon, dass Elon Musk uns natürlich scheiße findet, was wir ja sehr gut finden, genau, haben wir sozusagen lokal eigentlich ganz guten Anschluss mit den Leuten. Genau, wir hatten ja schon gesagt, verschiedenste Vernetzungsmöglichkeiten. Ja, genau, jetzt haben wir aber mega, mega viel gelabert erstmal und wollen so ein bisschen die Möglichkeiten geben, jetzt Fragen zu stellen. Und ja, ich hoffe, ihr habt irgendwie bis jetzt mithören können. Egal was, stellt Fragen.
Stopp.
Wo bist du?
Mich würde mal interessieren, wo die Fabrikarbeiterinnen wohnen. Die wohnen ja dann nicht in Grünheide oder Erkner. Und die zweite Frage, das habe ich nicht so richtig kapiert. Also wenn die Leute in Grünheide mehr Wasser verbrauchen, weil sie, was weiß ich, Rosen oder Salat anbauen, müssen die dann Strafe zahlen oder was passiert dann?
Die zweite beantworte ich, die erste. Also die ArbeiterInnen wohnen vor ganz, ganz viel in Berlin und ganz über ganz Brandenburg verteilt. Und aber ganz, ganz viele kommen auch aus Polen und sind ZeitarbeiterInnen, sind super, super abhängig von dem Job. Und richtig, richtig viele sind auch Geflüchtete, die ohne diesen Job auch einfach keine andere Möglichkeit hätten, hier zu bleiben. Und da sehen wir einfach, wie doll Tesla dieses Abhängigkeitsverhältnis ausnutzt. Und das kritisieren wir auch total, deswegen solidarisieren wir uns auch ganz klar mit migrantischen ArbeiterInnen und arbeiten auch mit denen dann eng zusammen.
Genau, aber die Mehrheit wohnt auf jeden Fall in Berlin. Ja, ich weiß leider nicht, wie viel Liter es pro Tag sind, aber genau, wenn man da drüber sozusagen...
105.
Danke. Dann muss man Strafe zahlen, ja.
Wir haben hier noch eine Frage.
Ja, und zwar, ich kann einige Punkte von euch, was den Individualverkehr angeht, total gut nachvollziehen. Ich persönlich wohne auch in einer größeren Stadt, wo ÖPNV gut funktioniert. Und was auch eine Sache ist, ich komme aber vom Land. Und da ist es nicht so einfach, Individualverkehr komplett durch Busse zu ersetzen, weil einfach die Taktung nicht so funktioniert, weil wir weniger Leute dort haben. Und es nicht reicht, einmal in der Stunde einen Bus zu haben. Wie stellt man sich das denn vor, dass im urbanen Raum kann man auf Individualverkehr verzichten? Wie soll das denn auf dem Land funktionieren?
Total, also das Problem sehen wir auch und es gibt schon innovative Lösungen dafür, zum Beispiel Rufbusse oder Ruftaxen, die man ganz, ganz individuell jedem Menschen, wo jeder Mensch einfach anrufen kann, wenn es gebraucht wird. Denn das Hauptproblem an Individualverkehr ist weniger das Auto an sich, sondern dass eben so viele Autos einfach nur rumstehen und genau deswegen wollen wir den motorisierten Individualverkehr abschaffen und weniger, weil wir einfach das Auto an sich kritisieren. Also Ruftaxen und Rufbusse sind so der way to go im ländlichen Raum. Mhm. Und natürlich kann man aber auch trotzdem den ÖPNV krass ausbauen überall. Und ich glaube, es ist auch einfach ein offener Vorwand von PolitikerInnen zu sagen, wir haben nicht die Kapazitäten dafür. Ich glaube, es ist trotzdem möglich, den Bus ein paar Mal öfter fahren zu lassen. Und es ist vor allem auch möglich, unser marodes Bahnnetz mal zu erneuern.
Und ich meine, natürlich, es bleibt am Ende immer noch so, dass es Leute gibt, die angewiesen sind auf irgendwie Autos. Und genau, da ist natürlich dann auch die Frage, so ein neues Auto, ist es dann wirklich was Besseres, als irgendwie halt noch die alte Karre noch zu Ende fahren? Und genau, das Problem sozusagen kritisieren wir dann halt nochmal ganz explizit an Tesla und den E-SUVs und diesen überteuerten E-SUVs. Genau, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, so morgen darf es keine Autos mehr geben. Und uns ist da schon bewusst, dass sozusagen, wenn es neue Autos gibt, die produziert werden, E-Autos auch eine Möglichkeit sind, sozusagen darauf zu setzen. Genau, aber das kommt sozusagen in unserer Argumentation sozusagen an letzter Stelle, weil wir halt glauben, davor ist sozusagen mega viel noch möglich und vor allen Dingen wird das sozusagen oft als so Argument verwendet von, naja, aber es braucht ja Autos. Aber ich glaube, dass da schon ein Umdenken auf jeden Fall viel mehr möglich ist. Und ich meine, in Berlin fahren so unglaublich viele Autos rum. Also man kann auch einfach in den Städten erstmal anfangen und sagen, okay, das Land braucht halt noch Autos, aber ja.
Ich glaube, ich muss mich mal outen. Ich bin eigentlich ein Nachbar von euch.
Sweet.
Kesselberg.
Ah ja.
Ich weiß nicht ganz genau, ob ihr die Frage richtig verstanden habt. Ich glaube, es geht weniger um den allgemeinen Individualverkehr, sondern mehr darum, warum ist jetzt da mehr Verkehr und warum wollen die eigentlich diesen Ausbau machen? Eigentlich wollen die einen Ausbau machen, die wollen einen Bahnhof bauen. Mhm. Das ist, glaube ich, ihre Hauptintention. Das ist aber wenig, also das ist zum einen, um ihre Arbeiter vor Ort zu bringen, zur Fabrik. Zum anderen, aber hauptsächlich aber auch, um irgendwie den Transport und Abtransport von ihren Produktionsmitteln zu ermöglichen. Und wie gesagt, ich bin ein Homie. Wenn ich durch Erkner fahre, das ist ein einziger Stau, seit Tesla da ist. Die ganze Gegend, du kannst da nicht mehr fahren. Zumindest zu den Stoßzeiten.
Voll, uns ist das Problem auf jeden Fall bewusst. Genau, also zum einen, da ist halt noch ein, also wenn man sich da diese Fabrik anschaut, da ist da noch eine riesen Freifläche. Und in dem ersten Bebauungsplan stand sozusagen auch drin, dass der Güterbahnhof auf dem Gebiet, was sozusagen jetzt schon in Industriefläche umgewandelt ist, wo der ganze Wald schon gerodet wird, dass dort der Güterbahnhof drauf stattfinden soll. Und unsere sozusagen Weisung da ist, wenn es diesen Güterbahnhof baut, dann baut ihn halt da, wo sozusagen eh schon das Ganze in den Industriegebiet umgewandelt ist. Es ist absolut nicht notwendig, da jetzt einen neuen Wald zu roden. Und genau, also sozusagen dahingehend glauben wir schon, dass es möglich ist, da auch einen Bahnhof hinzubauen. Und es ist halt mega gefährlich, auch wenn es nur ein Bahnhof ist, auch ein Bahnhof, wo halt Chemikalien transportiert werden, in ein Trinkwasserschutzgebiet zu bauen. Genau, deswegen kritisieren wir überhaupt die ganze Ansiedlung von Tesla da. Aber genau, wir glauben sozusagen, dass es auf jeden Fall möglich ist, sozusagen da einen Bahnhof an die Stelle, wo sozusagen schon gerodet ist, hinzubauen. Das will Tesla allerdings nicht, weil sie ja planen, ihre Produktion zu verdoppeln bis zu vervierfachen und dafür sozusagen diesen ganzen Platz brauchen. Und das ist halt mega absurd, wenn man sich sozusagen die Absatzzahlen gerade von Tesla anschaut. Wer soll die ganzen Autos kaufen? Genau. Hat das die Frage beantwortet? Und ja. Und auch sozusagen das Problem ist ja auch, dass dieser Güterbahnhof, wenn er jetzt gebaut wird, das dauert ja auch einiges. Das heißt, erstmal wird sich ja auch die Zahl der Autos sozusagen für die Baustelle und so erhöhen. Und gerade wenn halt der Güterbahnhof dahin gebaut wird und nicht auf das ursprüngliche Gebiet und es halt zu einer Verdoppelung bis Vervierfachung der Produktion kommt, dann heißt es auch, dass am Endeffekt mehr Autos auf der Straße sind als jetzt, weil nicht alles wird über die Schiene kommen und die ArbeiterInnen werden auch nicht alle nur über die Schiene kommen, sondern fahren ja auch jetzt teilweise schon mit dem Auto und wir sehen sozusagen, dass da im Endeffekt, so wie Elons Dreams es sind, da am Ende doch mehr Autos auf der Straße fahren und es halt auch einen Güterbahnhof gibt. Ja.
Ich habe mich gefragt, ob E-Autos an sich das Problem sind. Also, dass es bei Tesla ein Problem ist, weil es auch einfach Luxusautos sind, auf jeden Fall. Aber könnten E-Autos nicht theoretisch, wenn sie mit nachhaltiger Energie betrieben werden, eine Zukunftsmöglichkeit sein?
Also ich glaube, wir müssen einfach einsehen, dass das Auto, der motorisierte Individualverkehr, eine Technik der Vergangenheit ist. Denn E-Autos sind so oder so einfach nie nachhaltig. Dadurch, dass eben super viele Ressourcen verwendet werden und einfach dieser riesengroße Aspekt Lithium und Kobalt. Lithiumminen, da arbeiten müssen auch super viel, stammen auch aus super viel Kinderarbeit, aus super, super ungerechter Produktion. Und selbst wenn man das gerecht gestalten würde, würde es sich um unfassbare Umweltzerstörung handeln. Und deswegen ist es, glaube ich, für uns klar, dass E-Autos keine Technologie der Zukunft sind, sondern die wahre Technologie der Zukunft ist der ÖPNV, ist eben Radverkehr und einfach eine neue Form der Mobilität, die eben, die wir vergesellschaften und nicht so krass individualisieren.
Ich habe eigentlich nur eine Verständnisfrage so ein bisschen, weil es mir jetzt nicht ganz klar ist, wenn ihr sagt, der Platz ist da bei Tesla und der Bahnhof war geplant, Tesla profitiert ja auch nicht davon, wenn sie jetzt nochmal neues, ich weiß nicht, ob sie ein neues Grundstück kaufen müssen oder weiter roden. Was haben Sie für einen Grund überhaupt, diese Erweiterung zu machen, wenn es eigentlich rein theoretisch alles ginge mit dem, was Sie haben?
Also es geht da ganz klar um so diese Versprechung, diesen Standort zu vergrößern, was halt einfach auch so einen Aktienwert von Tesla auch nochmal steigern lässt. Und dann halt die Möglichkeit, sozusagen die Produktion am Ende zu verdoppeln, zu vervierfachen. Was sozusagen, ne, wir haben jetzt da ein Riesenareal, wenn dann ein Güterbahnhof kommt, ist das Areal noch nicht voll, aber sozusagen trotzdem schon mal kleiner. Das heißt, die Möglichkeit, dann da unendlich sozusagen auszubauen, ist sozusagen erstmal nicht. Und es ist sozusagen Fakten schaffen, sozusagen sich mehr Grundstücke anzueignen und damit sozusagen auch den Wert von diesem Konzern halt einfach zu steigern. Ja. Also gegenüber Grünheide würde ich sagen, nicht unbedingt, weil sozusagen sich die Mehrheit ja dagegen ausgesprochen hat. Aber klar, also es gibt auf jeden Fall viele PolitikerInnen, die sich da ganz klar an die Seite von Elon Musk stellen. Irgendwie gerade die SPD und CDU spielt da irgendwie keine rühmliche Rolle. Der Wirtschaftsminister, Innenminister, der Landesminister, die stellen sich alle ganz gerne an die Seite von Elon Musk und sozusagen sagen, ja, hier Infrastrukturprojekt, Arbeitsplätze schaffen und so weiter und so fort. Sind ein großer Freund auf jeden Fall. Also es sind Versprechungen schon auf jeden Fall an die PolitikerInnen da vor Ort und auf jeden Fall auch, aber auch sagen an Elon Musk an sich selber sozusagen, weil er ja auch irgendwie, ich glaube, die Hauptanzahl der Aktien hat und sozusagen, wenn die Aktie steigt, auch seinen eigenen Reichtum mehrt.
Und vor allem ist auch der ganz große feuchte Traum von Elon Musk, aus Tesla nicht nur eine Autofirma, sondern eine generelle Elektrofirma zu bauen. Und wahrscheinlich will er auch das Werk dann zukünftig für anderen Elektroschrott benutzen.
Genau, da ist auch eine Batteriefabrik zum Beispiel geplant. Also da sind noch mehr sozusagen auch Pläne in diesem Grundstück, was da sozusagen ist, was da noch alles entstehen soll. Are you ready for your question?
I hope you can understand my question in English.
Yeah.
My question is about the efforts of groups like Volcano.
Mm-hmm.
What do you think about them? Do they hurt your cause in the long run, or they actually help attract attention to your cause? Because I think they burned the power lines and the factory stopped work for about a week, and that's how I learned about the protests in the forest, etc.
Ich denke, das ist einfach so auch eine ganz klare generelle Frage und Diskussionspunkt über disruptiven Aktivismus. Wann geht er zu weit? Wann schadet er? Und wann hilft er? Ich glaube, das ist auch eine Debatte, die wir schon sehr, sehr lange als Klimabewegung führen. Und wir haben uns zwar ganz, ganz klar von der Aktion von Vulkan distanziert.
Ey, gar nicht. Wir haben nur gesagt, dass wir das nicht sind.
Also wir haben uns aber von der Aktion, also...
Wir waren es nicht, sagen wir mal so.
Und ich glaube auch, dass die Aktion ganz viel für ganz viel Schaden auch in der Region gesorgt hat. Und ich glaube, man kann aber auch natürlich argumentieren, dass mit so einer direkten Aktion ganz, ganz klar Fakten geschaffen wurden, ne? Und ganz klar eben riesengroßer Schaden für Tesla angerichtet wurde. Und ich glaube, das ist irgendwie eine Debatte, die wir sehr lange führen und führen werden, ne? Wie weit darf Protest gehen, wie weit da dürfen die Aktionen gehen und ja.
Es geht halt, also es ist halt auch so ein bisschen so die Frage, wen fragt man im Wald und wen fragt man auch sonst von den Akteuren. Also die Bürgerinitiative hat sich da schon klar geäußert und gesagt, ne, wir arbeiten hier mit den Leuten vor Ort zusammen, die halt teilweise auch von dem Stromausfall betroffen waren. Damit haben wir sozusagen dem Ganzen geschadet. Ich würde sagen, im Endeffekt, also es gab sozusagen gleich die Anschuldigung natürlich, dass wir das waren. Das hat sich aber nach dem Statement von denen relativ schnell sozusagen aufgelöst. Ich würde sagen, wir sind ziemlich glimpflich damit gekommen. Es hätte uns echt schaden können, aber im Endeffekt hat es für eine massive weltweite Aufmerksamkeit gesorgt. Es hat die Fabrik lahmgelegt. Es gab auch einzelne ArbeiterInnen, die gesagt haben, geil, hatte ich eine Woche frei. Und sozusagen damit, glaube ich, kommt es halt mega drauf, irgendwen man fragt. Im Endeffekt ist die ganze Aktion relativ glimpflich ausgegangen, würde ich sagen, und hat uns jetzt nicht so mega groß geschadet, wie es hätte sein können.
Genau, ich hätte eine Frage zur Haltung gegenüber Tesla dann in Zukunft, weil Elon Musk und Tesla haben jetzt announced, dass sie nächsten Jahr das Modell 2 rausbringen wollen, wo der Listenpreis nur 25.000 Euro ist, womit Tesla absolut im Mainstream angekommen ist, weil 25.000 Euro ist weniger als ein neuer Golf. Damit ist Tesla dann kein Luxusmodell mehr, also es kommt ja zur Richtung Massentauglichkeit. Und sie wollen dann auch in 2-3 Jahren eine Flotte einführen, dass Privatpersonen, die ihr Auto gerade nicht brauchen würden, zum Carsharing freigeben können. Also im Szenario, wenn ich einen Tesla hätte, könnte ich jederzeit einfach in eine App bringen, dass alle Carsharing möglich, Carsharing-mäßig das Auto dann nutzen könnten in meinem Stillstand. Also Tesla hat so 2 große Bewegungen, die es sehr in die Massentauglichkeit bringen. Würde sich eure Einstellung dadurch dann verändern in Zukunft?
Ich glaube, kein bisschen, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, wir haben auch irgendwie so mehrfach klar gemacht, dass es uns vor allem auch um die Ressourcen geht, dass da einfach unfassbare Ressourcen verschwendet werden und egal wie viel der kostet, ist es am Ende eine super ungerechte Produktion, weil für den globalen Norden produziert wird und der globale Süden darunter leidet. Und das geht nicht. Und vor allem Carsharing ist in Großstädten nicht die zukunftsweisende Technologie, sondern der ÖPNV ist es. Und ich glaube, da sind wir uns einig, verändern würde es nichts an unserem Protest.
Also ich meine, ich kenne mich nicht mega gut mit Autos aus, aber sozusagen, was ich gehört habe, ist auch Tesla wirklich nicht so die Firma, die für Qualität steht. Das finde ich auch schon mal interessant. Also Tesla ist so ein Prestigeobjekt, aber anscheinend nicht unbedingt so das qualitativste Auto, sondern hat anscheinend auch viele Probleme. Und im Endeffekt finde ich natürlich alle anderen Autokonzerne auch scheiße. So. Und es ist natürlich gut, wenn sie nicht nur Luxuskarren produzieren, aber ich glaube, das erst, wenn es wirklich passiert, weil sie haben es auch schon mal vorher announced, dass sie sozusagen in Grünheide jetzt ein kleineres Modell produzieren, haben sie bis jetzt auch nicht gemacht. Genau, und deswegen gut, wenn sie nicht nur Luxusschlitten produzieren, aber das Problem sozusagen bleibt trotzdem bestehen und die Fabrik sozusagen ist trotzdem immer noch mies menschenfeindlich dort vor Ort. Ja.
Ja, hi, ich bin eure Tontechnikerin.
Ein Applaus.
Moment. Also ich sehe das alles aus einer anderen Perspektive. Ich bin promovierte Meeres- und Polarforscherin. Ich habe Klimaforschung betrieben. Ich arbeite jetzt in einem Bereich, wo ich an Klimalösungen forsche. Und also, dass Elon Musk ein rechter Hurensohn ist, ist, glaube ich, muss man nicht mehr diskutieren. Und dass die Vorgehensweise von Tesla richtig scheiße ist, auch nicht. Aber grundsätzlich die Technologie der Elektrifizierung und die Elektrifizierung des Individualverkehrs darf damit nicht in einen Topf geworfen werden. Die Elektrifizierung ist Teil der Energiewende und ohne die Energiewende wird die Klimakrise niemals zu lösen sein. Ich habe selbst lang genug daran geforscht, ich habe gelesen, ich habe selbst Gutachten geschrieben, ich habe die Antarktis schmelzen gesehen. Und wir sind im Grunde schon 30 Jahre zu spät, um jetzt noch die Leute davon zu überzeugen, dass Carsharing in der Stadt nur eine Übergangslösung ist und ÖPNV jetzt besser ist oder so. Wir müssen jetzt handeln. Und E-Autos deswegen zu verteufeln, weil Tesla so scheiße ist, ist einfach nur Cherrypicking und das ist einfach zu kurz gedacht. Ihr hattet vorhin viele Argumente, warum E-Autos so schlecht sind, aber wenn wir uns die Gegenstände unseres täglichen Bedarfs anschauen, das heißt Smartphones, das heißt die Lithiumbatterien, die jetzt hier in den Mikros stecken und so weiter, das stört uns nicht, dass da Kinderarbeit drin steckt und dass die Umwelt dafür ausgebeutet wird. Und für Verbrenner gilt das genauso. Die Technologien, die die Umwelt zerstören, noch mehr zerstören als E-Autos und die wir alle auch selbst nutzen, die stellen wir nicht in Frage. Aber E-Autos sind immer scheiße, weil Tesla auch scheiße ist. Und ich finde, das fällt extrem unter Cherrypicking und ich finde, das ist nicht objektiv. Muss ich euch leider so sagen. Und
ganz
kurz noch, und deine Kollegin hatte noch was gesagt mit dem Grundwasser der Kohlegruben und das Trinkwasser wird aus der Spree gewonnen. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Niemals, niemals. Die Spree ist so unfassbar dreckig. Grundwasser wird aus tieferen Erdschichten gewonnen. Und wenn ein Grundstück bebaut wird und da wird gebohrt, dann machen das Bohrfirmen aus Deutschland und die machen da keinen Scheiß. Ich habe selbst jahrelang in solchen Betrieben gearbeitet. Es gibt viele Dinge, die sehen spooky aus, weil Tesla sie in Auftrag gegeben hat, aber grundsätzlich laufen die Dinge schon mit richtigen Sachen. Also es läuft schon nach Plan und innerhalb der deutschen Gesetzgebung. Und es ist ärgerlich, dass sie einen Wald abroden und so weiter und so fort. Aber wenn unser Handy aus irgendwelchen Minen aus China kommt und so weiter, dann ist uns das egal, weil damit können wir schöne Fotos machen.
Also ich glaube, wir haben deinen Punkt verstanden. Also okay. Uns ist auf jeden Fall nicht egal, was in unseren Handys steckt. Zum Beispiel, wenn wir uns den Kongo Action Day anschauen, wo wir auch mit dabei waren, da gab es Aktionen gegen den Apple Store. Also ist schon so, dass wir uns auch in einem großen... Ja, und? Ich glaube, ich verstehe jetzt den Punkt nicht, aber egal. Also, es geht nicht nur um E-Autos, aber natürlich sind in E-Autos viel mehr, also die Batterien von E-Autos sind natürlich absolut viel, viel riesiger. Und also uns geht es nicht darum, komplett E-Autos zu verteufeln, so, vielleicht kommt es so rüber, okay, so, sondern wir stellen uns sozusagen gegen das System Auto an sich und wir sagen auch immer wieder, dass es natürlich auch weiterhin bestimmte Autos geben wird und dass es da auch natürlich auch eine Transformation in Richtung E-Autos braucht. So, aber sozusagen wir uns ganz klar gegen das System sozusagen Tesla stellen, weil es halt einfach mies überteuert wird und wir werden sehen, ob da was Besseres, Kleineres gebaut wird. Ich glaube es erst, wenn es soweit ist. Ja, sag erst mal, wenn du was sagen willst.
Also ich kann deine Bedenken sehr nachvollziehen. Ich glaube trotzdem, ich finde ein bisschen das Argument Cherrypicken ein bisschen absurd. Also wir sind Teil des Disrupt-Bündnisses. Disrupt hat vor 2 Wochen eine Aktion bei VW gemacht. Wir sind super, super aktiv gegen jegliche Form, gegen die ganze Automobilindustrie. Und da geht es nicht nur um Tesla, da geht es uns um ganz, ganz, ganz viele Firmen. Und natürlich sind wir als Tesla stoppen, mit dem Fokus hier Tesla stoppen. Und auch E-Autos nehmen wir ganz klar in den Fokus. Ich glaube aber trotzdem geht es uns nicht darum, den Verbrenner abzufeiern und geil zu finden, sondern wir finden den Verbrenner genauso scheiße, wenn nicht sogar viel, viel schrecklicher. Und deswegen sind wir auch hier, weil wir eben jegliche Formen von Autos einfach blöd finden. Ne? Und was wir brauchen, ist halt eine richtige Mobilitätswende. Und ich glaube, uns ist allen bewusst, dass wir die Klimakrise nicht mit halbgaren Lösungen retten können, die Erde nicht mit halbgaren Lösungen retten können, sondern was es braucht, ist wirklich Veränderung. Und ich glaube, dass der ÖPNV nur ein ganz, ganz kleiner Schritt darin ist. Ich glaube, wir müssen auch die ganzen Menschen nicht überzeugen vom ÖPNV, sondern wir müssen sie vor allem davon überzeugen, dass der ÖPNV auch gut geht. Und das geht, indem wir Tatsachen schaffen, indem wir den ÖPNV massivst ausbauen. Wir haben in den 80er, 90er Jahren eine unfassbare Privatisierungswelle gesehen von jeglichem ÖPNV, von jeglichem ÖV. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass der ÖPNV super marode ist in Deutschland, dass er super scheiße ist und deswegen verzichten so viele auf ihn. Und wenn wir jetzt richtig investieren würden, das bräuchte nur 16 Milliarden, das hat Fridays for Future gemeinsam mit Verdi ausgerechnet, dann könnten wir, glaube ich, richtig, richtig viele Menschen mitnehmen in eine wirkliche Mobilitätswende und nicht so ein, also ich glaube, Carsharing wird nicht die Lösung sein, die wirklich was verändert, wenn wir sehen, dass ein so, so großer Anteil der Emissionen durch den Mobilitätssektor erzeugt wird.
Und ich glaube, es war am Ende auch nochmal wichtig zu sagen, so, uns geht es hier nicht nur um Tesla und I don't know, ob ihr das mitbekommen habt, aber so die verschiedenen Themen. Es geht ja darum, halt auch eine Vernetzung zu schaffen mit globalen Akteuren, also eine antikapitalistische Perspektive ganz weit nach vorne zu stellen, weil mit E-Autos rasen wir trotzdem noch in die Klimakrise rein, auch wenn es vielleicht ein bisschen besser ist als Verbrenner und auch wenn man es sozusagen vielleicht E-Busse besser einsetzen sollte als Verbrennerbusse, geschenkt. Nehme ich alles mit? Gehe ich alles mit? Gehe ich auch mit, aber dann müssen wir auch diese Fabrik transformieren und halt nicht sagen, so läuft es weiter, sondern dann müssen wir halt in den Kampf zusammen mit den ArbeiterInnen gehen. Dann müssen wir diese Fabrik in unsere Hand nehmen, dann muss da sowas wie Krankenwegen oder Pflegedienste gebaut werden oder kleine Autos, die man braucht oder wie GKN eine Fabrik in Italien gerade bewiesen hat, die ihre Produktion dann auf E-Lastenräder umgestellt haben. So, also wir sehen schon, dass es möglich ist. Und eine größere Lösung natürlich im Abschaffen des Kapitalismus liegt. Und da Tesla halt nur ein Kampf ist. So, wir hätten euch jetzt auch ganz viel über Verbrenner erzählen können, aber wir hoffen einfach mal, dass da schon angekommen ist, dass das Modell scheiße ist. Und sozusagen aber hier an diesem Konzern halt aufzuzeigen, wie scheiße der Kapitalismus ist, funktioniert, glaube ich, ganz gut, wie halt globale Ausbeutungsketten einfach immer noch weiterlaufen und wie halt Leute auch aus dem globalen Süden zu uns ankommen mit diesem Problem, mit den Problemen von Lithium, was halt gewonnen wird, wo es Flamingosterben gibt, wo es Wasserkrisen gibt im Kongo. Also so, da können wir voll viel aufzählen. So, es gibt auch noch so lokale Sachen in Grünheide. Wir haben hier so eine Zeitung liegen, wo ihr auch noch mal mega viel reinschauen könnt. So, und wir sind auch nicht jetzt die Leute, die morgen die Fabrik in die Luft sprengen wollen, sondern uns geht es vor allen Dingen in erster Linie um die Erweiterung und da halt zu argumentieren, warum Tesla so scheiße ist. Und wir werden jetzt nicht die Fabrik morgen lahmlegen, wir werden auch nicht die Fabrik morgen in ArbeiterInnenhand haben, aber eine langfristige Perspektive zu sehen und zu sehen, dieser Wald, der da ist, es gibt überhaupt keinen Grund, den abzuroden und es gibt keinen Grund, unsere Grundwasserversorgung dafür zu gefährden, ist schon mega wichtig.
Wir sind schon über der Zeit, deshalb danke für diese kontroverse Diskussion. Es gibt noch eine letzte Meldung hier und die ist sozusagen relativ kurz. Wollt ihr die noch hören? Okay.
Ja, ein Kommentar vielleicht mal, um die Wogen zu glätten. Ich bin selber promovierter Chemiker, ich arbeite in der Batterieforschung, also an erneuerbaren Energien und an Sachen, die mehr sustainable sind. Ich stimme meiner Vorrednerin, der Tontechnikerin, ich habe den Namen vergessen, zu, was den technischen Teil angeht. Was ihr mit Lithium-Batterien gesagt habt, ist natürlich absolut richtig, aber es ist nicht nur Lithium, es ist sogar noch schlimmer, es ist das der PF6-Teil da drin, also Phosphor und Fluor, massivster Ressourcenverbrauch. Gibt es eine Energiewende, die auf E-Autos basiert? Natürlich, dafür müssten die Batterien sauberer werden und auch besser werden. Und das ist auch verknüpft mit der größeren Frage, wie wir in Zukunft Energie speichern. Und das geht nur mit Batterien, wenn wir nicht Wasserstoff nehmen, das ist aus anderen Gründen zu ineffektiv. Das heißt, massiver Ausbau der Forschung in Batterien mit Sachen, die sauber sind und die wir auch in Zukunft benutzen können, das ist das Ziel. Und das geht dann auch weit über Autos hinaus, sondern Grid Storage und wirklich Lagerung und Speicherung von Energie im großen Maßstab. Und das sollte das Ziel sein, weil das ist das, was wir wollen.
Vielleicht ein ganz kleiner Kommentar dazu. Ich glaube, Forschung ist super wichtig. Ich glaube aber, was auch wichtig ist, ist jetzt zu handeln und jetzt zu sehen, was haben wir denn jetzt schon für Möglichkeiten und Bausteine und die einfach zu verwenden, anstatt darauf zu hoffen, dass wir es irgendwie hinbekommen, in den nächsten paar Jahren was hingeforscht zu bekommen.
Ja, also ich glaube, ne, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Baustein, auf jeden Fall. Wir glauben auf jeden Fall nicht, dass so Konzerne wie Tesla da ihre große Arbeit mit reinstecken werden, wenn sie nicht sehen, dass es mega profitabel ist, was es bis jetzt noch nicht ist. Genau. Und wenn ihr Lust habt, kommt auf jeden Fall voll gerne noch danach zu uns. Wir sind auch bereit, noch weiter zu diskutieren.
Und kommt auf jeden Fall in den Tesla-Wald, Wald bei Grünheide. Einfach RE1 Richtung Frankfurt oder von Berlin aus.
Genau, direkt am Bahnhof Fangschleuse. Wir haben hier so eine tolle Zeitung, die Bürgerinitiative verfasst hat mit sehr vielen Informationen. Es gibt hier noch so Sticker, es gibt noch weitere Flyer. Nehmt euch voll gerne, wir haben unglaublich viel. Könnt ihr gerne, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch eine Spende da lassen, aber ihr könnt es auch einfach mitnehmen. Take it, sprecht uns noch wegen Fragen an. Wir haben auch Social Media. Folgt uns da, da kriegt ihr auch immer ganz viele tolle Informationen und wir sind auch immer voll ansprechbar, erreichbar per E-Mail, findet man sich alles auf unserer Website. Ja, war schön mit euch.
Danke, dass ihr da wart. Und hoffentlich sehen wir uns wieder.
Hoffentlich.